Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute machen wir einen Deep Dive in die weibliche Landwirtschaft. Wir schauen uns an, was Bäuerinnen antreibt, was sie auszeichnet, wie hartnäckig sie sind. Und das mache ich heute mit zwei Frauen, die gerade zur Hofheldin 2025 gekürt wurden. Einmal in der Kategorie Urproduktion und einmal in der Kategorie Diversifizierung. Ich erkläre dann später noch, was das ist. Das muss nicht jeder wissen. Und jetzt hat gerade die Gala stattgefunden und jetzt sind wir da mit den zwei frisch gebackenen Hofheldinnen. Einmal mit der Heidi Kaufmann-Ferstl aus Trofeiach. Hallo, schön, dass du da bist.
Freut mich sehr.
Und einmal mit der Andrea Wiedner aus St. Kathrin am Offenegg. Hallo.
Hallo, servus.
Heidi, ich fange mit dir an. Deine Kategorie ist Urproduktion, aber man kann sich nicht wenig darunter vorstellen. Aber du hast mit 18 den elterlichen Betrieb übernommen und zwar in einer Branche, die extrem männerdominiert war. Jetzt sag mal, was du gemacht hast und wie
also,
das war.
Ich bin quasi alleine am Hof aufgewachsen. Ich habe nur Halbgeschwister und es ist eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass das so absolut meine Sache ist, Bäuerin zu werden. Ich habe schon als kleines Mädchen meine meiste Zeit bei den Tieren verbracht und im Stall und so hat sich das dann eben entwickelt. Und ich habe auch relativ alte Eltern, die mich aber trotzdem sehr emanzipiert und auch unternehmerisch erzogen haben oder begleitet haben. Und mein Papa hat mir dann schon gesagt, gut, wenn du das machen willst, dann kannst du das bald einmal angehen und ich unterstütze dich. Aber zum Beispiel die Kasse oder die Finanzen kannst du gleich einmal mit, als ich von der Schule gekommen bin mit 17, du quasi nehmen und bearbeiten und was Gutes draus machen. Und so habe ich das halt begonnen.
Und was machst du auf deinem Betrieb? Was ist das für einer?
Genau, also ich bin eine ganz begeisterte Milchbäuerin. Angefangen habe ich mit 19 Kühe und habe dann auch Stall gebaut mit meinen Eltern. Da war ich noch Single und mittlerweile haben wir 50 Milchkühe. Also wir liefern die Rohmilch an die Berglandmilchmolkerei, die dann weiterverarbeitet. Wir haben auch ein bisschen einen Forst, also ein Drittel ist Forst, zwei Drittel Grünland. Und da verkaufen wir im Holz und meine große Leidenschaft ist die Fleckviehzucht, wo wir auch Tiere dann verkaufen an andere Betriebe, die dann damit weiterzüchten.
Ja, wir kommen noch zu deinem Superstar, den du da quasi gezüchtet hast. Aber jetzt kommen wir mal kurz zu Andrea. Andrea, du hast eben diesen Diversifizierungspreis gewonnen, dafür die Hofheldin bekommen. Diversifizierung heißt im Wesentlichen, dass sich eine Landwirtschaft, ein Betrieb sich auf mehrere Standbeine gut stellt. Und dir ist was eingefallen, was dich sehr besonders macht und deine Arbeit sehr besonders macht, weil du hast begonnen, Eis zu produzieren.
Genau.
Wie ist dazu gekommen?
Die süße Idee, wie ist die entstanden? Also wir haben einfach was überlegt, wie können wir von unserem Nebenerwerbsbetrieb in Fullerwerb reinkommen. Meine Mama ist Schlosser gewesen, ich bin als Kontrollorgan unterwegs gewesen und irgendwie mit den Kindern haben wir uns gedacht, ach, es ist alles so ein bisschen zerrissen. Wir hätten das gern kompakt daheim und wir haben ja Landwirtschaft. Und wie können wir, vor allem wir haben auch Milchkühe, seit heute haben wir 21 Milchkühe und die Wertigkeit von der Milch war uns einfach noch zu wenig. Und ja, dann war klar, aus der Milch muss man was machen, dass ein bisschen eine Wertigkeit gewinnt. Und da war dann wirklich das Eis schnell da, weil ich immer gesagt habe, ich kann kein Eis essen, ohne dass mir unwohl wird danach. Und irgendwie hätte ich gerne Eis, wo ich einfach reinhauen kann und das genießen kann. Und die ersten Versuche ja, waren schon mal schnell vielversprechend. Dann habe ich aber auch Kurse gemacht, dass ich eben zum Eis machen bei Sakim, haben wir die ersten Maschinen ausprobiert. Und es war so schnell eine tolle Rückmeldung da. Und dann ja, sind wir den Weg immer weitergegangen. Die Entwicklung hat auch zwei Jahre gedauert, was wirklich auch anstrengend war und wo ich mir oft gedacht habe, nein, wir lassen es, weil einfach die Hürde schaffen wir nicht. Aber irgendwie ist es dann trotzdem immer weitergegangen. Und mit viel Unterstützung von der Familie natürlich, was auch ganz wichtig ist, weil Alleine hätten wir es niemals geschafft. Wenn nicht meine Eltern gleich gesagt hätten, sie unterstützen uns gut, dann sonst kannst du aus dem Stall nicht raus. Und so haben wir auch so die Unterstützung gehabt, dass wir auch extra in ein Eishaus investieren, extra in ein Eislabor reinkennen und was Spezielles erschaffen.
Und welches Eis gibt es denn jetzt da bei euch, bei dir?
Ja, derzeit probieren wir es ein bisschen herbstlich. Die Vogelbeere ist auch für unsere Region sehr ausschlaggebend. Und da haben wir ein Schokoeis mit Vogelbeere kreiert. Dann haben wir auch, sicher, es ist jetzt nicht mehr so, aber Holunder, das war einfach ein Versuch, weil wir schon immer Holundersaft, meine Eltern und mir, schon immer Holundersaft gemacht haben. Und dann, ja, da könnte man mal ein Eis machen. Und das schlägt zum Beispiel voll ein, und dann war alle sagen, ich habe noch nie Holundereis gegessen. Und dann kosten sie, boah, das ist so geschmacklich intensiv. Aber genauso auch die gängigen Sorten wie Erdbeer, Schoko, Vanille, wenn das bei uns ist, es ist ganz was anderes.
Und das macht sie alles selber und natürlich auch mit den Zutaten, so gut es geht, halt auch von euch am Hof.
Vieles schauen wir, dass wir selber haben. Kräuter habe ich extra anbaut. Natürlich Holunder, solche Waldrentern her. Und sonst Früchte, weil wir sehr hochgelegen sind, ist bei uns nicht so einfach. Aber da gibt es so viele Bauern in der Region, Umgebung, wo ich tolle Produkte erwische.
Ja, super Idee jedenfalls. Heidi, geh ein bisschen noch darauf ein, eben weil du gesagt hast, es sind so tolle Ergebnisse aus dieser Zuchtaktion. Was kann man denn da sagen? Was heißt das überhaupt? Was bedeutet, was ist gut und was ist nicht gut in puncto Zucht und was hast du da geleistet? Mhm.
Genau, also bei der Zucht wird man ja beraten von der Rind Steiermark. Dort kann man es dann auch verkaufen, die Tiere, bei mir eben in Trabach. Ich führe es nach Trabach. Und da gibt es eben Kriterien der Zuchtwerte. Die werden ja über so eine Genprobe quasi wird da gezogen vom Tier und dann wird eruiert, wie gut das auch weiter vererbt. Und wir haben da einmal auch einen Zuchtstier gezüchtet. Der heißt Genostar der Beste. Und der ist dann eben zur Rinderbesamungsstation nach Gleisdorf verkauft worden und ist dort eben Besamungsstier. Also der wird abgesamt und die Samen verkauft, am Anfang mehr so in der Region oder in Österreich und später dann auch in alle Herrenländer. Und da bin ich sehr, sehr stolz, weil da habe ich viele ganz tolle Züchter kennenlernen dürfen, auch Exkursionen bei mir gehabt. Und auch, ich kriege auch heute noch immer Fotos, Videos von Töchtern oder es gibt auch Söhne, die dann wieder Besamungstiere sind vom Genostar der Beste. Und das ist einfach schön. Jetzt habe ich erst einmal eine Rückmeldung aus Peru gekriegt über die sozialen Medien zum Beispiel oder aus Irland, Südtirol. Und das ist schon fein, wenn man sieht, wie man da vernetzt ist auch.
Ja, jetzt muss aber trotzdem noch ein bisschen genauer erklären, warum ist es so wichtig, dass man so einen Stier überhaupt hat und was kommen dann da für Kälber raus, also die dann später Kühe sind?
Das Hauptziel ist, dass man die Gesundheit und Langlebigkeit der Tiere verbessert, von Generation zu Generation. Eben das passiert über das Exterieur, über das Aussehen, dass der eben gute Euter und Beine vererbt, damit du deine Kuh dann möglichst lange hast und sie auch möglichst lange bei dir Milchkuh ist und somit auch dein Verdienst auch verbessert oder dein Einkommen. Und natürlich trennt man sich auch nur ungern von seinen Kühen und da ist es gut, wenn man es lange da hat. Aber es sind natürlich auch Sachen wie die Milchmenge auch wichtig, ja, oder auch der Fleischwert. Und beim Fleckvieh hat man ja die Doppelnutzung, die geben viel Milch, aber liefern auch Fleisch gut ab. Und ja, genau, da bin ich schon auch stolz drauf, dass ich da so früh auch reingegangen bin in die Zucht und dadurch sich das halt auch gut verbessert hat, weil das ist ja eine Geduldsarbeit. Und man hat wieder Rückschritte, weil dann kommt wieder eine Kuh, die nicht so passt und dann halt wieder eine, wo das super passt, wo man wieder Rinderschau vorankommt, seine Tiere auch ein wenig zu präsentieren.
Mhm. Ja, ist spannend und ist wahrscheinlich auch wirklich, also ist so eine Mischung aus medizinisch, biologisch, aber auch, was ist der Erfahrungswert und was sind dann die Ergebnisse. Aber ich habe am Anfang schon kurz gesagt, dass das eigentlich eine ziemliche Männerdomäne ist. Und jetzt hat dein Vater sehr unterstützt in dieser Betriebsführung, aber wie ist er denn in der Branche gegangen?
Sehr gut. Also ich glaube, dass man sich das schwieriger vorstellt, wenn Männer merken oder allgemein Mitmenschen merken, dass du positiv auf was eingestellt bist und da selbstbewusst mittust und dir ein Wissen aufbaust, da bist du dann überall mit dabei. Und ich habe ja auch ein kleines Amt bei der Fleckviehzuchtgenossenschaft Leoben. Da bin ich sogar Aufsichtsratsvorsitzende schon ewig. Und das war nie ein Thema, dass ich da zu dem Zeitpunkt noch eine junge Frau war oder überhaupt eine Frau. Die Herren freuen sich viel, wenn man da mitarbeitet und auch die gemeinsamen Zuchtziele verfolgt.
Okay, also ist es jetzt auch nicht mehr so eine Männerdomäne oder sind die Männer, die da drinnen sind, einfach ein bisschen netter?
Ah, ich glaube, dass Männer generell eigentlich, oder ich habe nie da so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass da die Frauen selber eher zu vorsichtig sind und sich da dann gar nicht so hingehen trauen oder sagen, das macht eh noch mein Mann oder mein Papa oder so, aber man kann sich das durchaus zutrauen und wird da sehr freundlich aufgenommen.
Das ist gut zu hören. Andrea, du hast schon gesagt, ihr habt ja eben auch du nennst sie die Milking Girls, eure Milchkühe, die eben auch die Milch, also ihr verkauft die Milch auch und es wird auch fürs Eis auch gemacht. Du bist seit 2022 Betriebsführerin und seit 2023 Direktvermarkterin. Mhm. Was macht eine Direktvermarkterin? Ist es das für das Eis oder was impliziert das?
Ja, das ist fürs Eis eigentlich und dass ich da direkt an den Kunden gehe damit, weil die Milch kommt ja in die Molkerei und wird weiter verarbeitet, verkauft und ich gehe da mit meinem Eis direkt an die Kunden und bin in dem Fall Direktvermarkterin.
Und was bedeutet das, dass du Betriebsführerin bist?
Mega viel Verantwortung, ein bisschen, ja, schon auch Stress, aber auch, wie soll ich sagen, ein gutes Gefühl, dass ich im Endeffekt das letzte Wort habe, das muss ich schon, das gefällt mir irgendwie. Ich mag mir ein bisschen was Druck geben, die vorigen Jahre, aber ja, ist eine große Sache, das unterschätzt man zuerst fast ein bisschen und für mich war lang klar, dass ich Landwirtin werde. Und dann, umso näher das zugekommen ist, haben wir gedacht, könnte noch ein bisschen dauern. Muss gar nicht so schnell noch sein, weil es ist eine große Verantwortung. Ja.
Aber das heißt, du bist eigentlich für die Gesundheit des Betriebs bist du verantwortlich. Also das heißt finanziell und strategisch und alles.
Genau, ja.
Ist auch ein kleines dazu. Und dein Mann, was macht der?
Mein Mann ist jetzt auch voll daheim, aber er nicht, das sagt er wirklich selber. Er ist der Knecht, weil er dazugekommen ist. Er hat auch überhaupt nichts mit der Landwirtschaft zu tun gehabt. Mhm. Aber die Liebe hat ihn in dem Fall hingebracht und er hat auch genauso jetzt die große Flamme des Brennens für die Landwirtschaft wie ich jetzt.
Wirklich? Da hast du ihn in die Landwirtschaft geholt?
Mhm. Ja, nachdem er ein Jahr zusammen war, hat er einen Traktorführerschein gemacht.
Ja, schön. Ich möchte noch, ihr habt beide Kinder und ich würde gern darüber reden, wie das ist, wenn man quasi den Arbeitsplatz und den Wohnort an einem Fleck hat, weil so bin ja ich auch aufgewachsen, also ich komme ja auch von einem Bauernhof und meine Mama war schon für uns alle verantwortlich, aber die hat nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt für uns, deswegen einerseits gut, viel Freiheit, andererseits natürlich für viele gar nicht vorstellbar, dass man sich so wenig quasi um Kinder kümmert. Mhm. Wie macht ihr das und wie geht es den Kindern von euch?
Also ich finde es einmal grundsätzlich für mich selber sehr schön, dass ich meine Kinder dann quasi bei mir habe, weil ich sehe das bei anderen Freundinnen oder Bekannten. Die müssen dann überlegen, wenn ich arbeite, was für Nachmittagsbetreuung habe ich. Wenn das Kind krank ist, was tue ich? Und die Sorgen habe ich nicht, weil die Kinder sind dann einfach da und sind überall mit dabei und wachsen auch so schön in der Natur mit den Tieren auf. Ja, also ich finde das schon toll, aber sie müssen auch früh selbstständig werden und sie hören von mir sicher oft den Satz, warte, das muss ich noch schnell fertig machen. Mhm. Aber ich denke auch, dass sie sich daran dann gewöhnen. Und einfach um das vielleicht sie dann im Leben auch leichter tun. Meine stehen zum Beispiel selbstständig auf mit dem Wecker und ziehen sie schon mal an und erst dann komme ich vom Stall rein, um sie in die Schule zu bringen.
Und wie alt sind deine Kinder?
6 und bald 10 wird meine Tochter.
Mhm. Ja, das ist schon sehr selbstständig, also von einer 6-Jährigen. Chapeau.
Und wir haben ja auch Pferde, also meine Tochter Bonnie und ihr Haflingerpferd. Und das verbindet uns auch so schön, dass wir das daheim haben können und da so eine tolle Zeit auch beim Ausreiten miteinander verbringen können. Und mein Sohn ist halt viel mit meinem Mann mit am Traktor und kennt sich da schon voll gut aus.
Mhm. Und Andrea, wie schaut es bei dir aus? Ihr habt auch zwei Kinder. Mhm. Wie alt sind die?
Zwei Mädels, die sind bald 8 und 6. Und ich bin voll der Heidi ihrer Meinung. Also, habe das immer so genossen, in der Landwirtschaft aufwachsen. Das war auch für mich klar, dass ich da das auch so mache und halt die Kinder in der Landwirtschaft. Nur, es ist eine riesige Schwierigkeit, wenn du arbeitest, dass sie immer neben sind. Und du musst sei beschäftigen, du musst auch, eine Landwirtschaft ist was Gefährliches auch, richtig gefährliches Pflaster. Mit den Maschinen, mit den Tieren, ich meine, meine Kinder können sehr, sehr gut mit den Tieren umgehen. Dem ist kein Problem, wenn sie ein Kaiwerl einen Halft aufmachen und draußen um und umgehen. Aber sie müssen auch wissen, wie sie reagieren können, wenn sie das Kaiwerl schreckt. Wenn sie, keine Ahnung, es kann auch ein Nagetier wie mit unseren Meerschweinchen, haben sie eine Riesenfreude, werden halt immer mehr, aber sie müssen trotzdem wissen, wie der Umgang ist. Und ich bin immer der Meinung, Tiere gehören richtig, richtig gut gehalten, gut versorgt, weil dann auch darf man auch ein Fleisch essen, weil wenn man es richtig gut auf sie schaut, kann man sich gegenseitig was rückgeben.
Okay, also das heißt, dass man schon halt irgendwie... Klar, man ist ja verantwortlich für die Kinder. Insofern muss man darauf schauen, dass die nicht irgendwo sich verletzen oder von einem Tier verletzt werden. Und, aber sie sind, die könnten, du hast gesagt, 8 und 6. Das heißt, eine geht in die Schule.
Genau.
Und eine, die zweite auch schon, oder?
Nein, die ist noch Kindergarten.
Ah, die ist noch Kindergarten. Und geht aber auch in den Kindergarten.
Mhm.
Ja? Okay. Und was würdet ihr so sagen, was ist denn so euer Antrieb? Weil jetzt seid ihr beide tüchtige und erfolgreiche Bäuerinnen, aber ihr seid auch sehr in dieser was Neues machen. Du hast ganz einen neuen Zweig aufgemacht. Du hast die sehr eingefuchst und bist sehr spezialisiert, aber das ist ja auch mit ständiger Erneuerung und Weiterforschen verbunden. Was ist der Antrieb? Warum macht ihr das? Heidi, du vielleicht?
Für mich ist einmal, dass ich da ein Unternehmen führe mit meiner Familie, mit meinem Mann, das uns selber gehört. Ein Vermächtnis eigentlich, was ich da gekriegt habe und weiterführen darf. Und die Arbeit in der Natur, dass wir da leben und arbeiten dürfen. Und wir Land-, Forstwirte und Jäger sind ja auch die Hüter der Natur. Ich traue mir auch sagen, dass wir wahrscheinlich am meisten für unser aller Zukunft und Überleben beitragen. Allein schon, dass wir hochwertige Lebensmittel produzieren, die Kulturlandschaft erhalten, das Klima schützen mit unseren Pflanzen und so weiter. Und das macht mich schon sehr stolz und treibt mich auch an. Und es ist eine Arbeit, die so einen Sinn für mich macht. Also abends weiß ich, was ich da habe. Und ich sehe ja so viel Wunder so im Jahresverlauf, wie die Pflanzen gedeihen oder wenn ein Kaiwerl geboren wird und in seiner Box herumspringt. Und auch Wertschätzung vieler Mitmenschen. Mhm. Ich lade manchmal Schulklassen ein, Kindergartengruppen, und da kommen hinten auch die Eltern so lieb sich bedanken für die Jause und dass man das überhaupt macht, das ist schön. Und ich habe auch so tolle Nachbarn, wo ich dann auch so eine WhatsApp-Gruppe habe, da informiere ich über das Gülle führen und so. Und die bedanken sich und sagen dann, boah, da habe ich schön lang gearbeitet und so. Also das ist schon eine feine Sache. Und dass man halt auch in seinem Unternehmen selber seine Ideen einbringen kann, ohne dass man da irgendeinen Chef immer vorher fragen muss, weil man der ja quasi selber ist. Das ist fein.
Ja, das klingt für viele sicher nach dem totalen Traumjob.
Ja, nicht immer.
Ja, nicht immer, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Andrea, was ist es für dich? Was treibt dich an?
Mein Antrieb war auf alle Fälle immer die Tiere. Die Arbeit mit den Tieren, das gibt mir einfach so viel, dass, ja, da geht einem das Herz auf, wenn da wieder eine Geburt funktioniert oder zuerst schwierig und du schaffst es noch, das bisschen Leben da außer kitzeln und dass es wirklich drüber schaffen, auch wenn es zum Beispiel bei der Geburt ganz schlecht ausgeschaut hat. Ja, ich denke sonst natürlich, Umweltsache ist ein riesen Thema. Und dass man da einen Beitrag leisten kann, dass es in die richtige Richtung geht, ist natürlich auch schön.
Mhm. Jetzt wollen wir es aber nicht komplett idealisieren und wir haben es ja mit zwei Realistinnen da mit euch zu tun. Was würdet ihr sagen, was ist wirklich auch das Schwierige in so einem Lifestyle, wenn man sagt, okay, man hat zwar mal die eigene Chefin und man hat die Natur und die Tiere und die Kinder und alles, es klingt ja wirklich sehr, sehr quasi verführerisch, aber wie schaut die Realität dann trotzdem auch aus?
Bei mir ist es sicher so, dass man einfach auch überlegen muss, dass man das Arbeitspensum schafft, weil ich habe ja einen Hof und mein Mann, mit dem ich seit 12 Jahren zusammen bin, hat auch einen Betrieb. Mhm. Da fahren wir so 20 Minuten und bei ihm habe ich ganz tolle Schwiegereltern, die noch viel, viel helfen und die mir auch nie böse waren. Da bin ich mir sehr dankbar, dass er zu mir gezogen ist. Mhm. Aber natürlich haben wir dort Kalbinnen und somit auf zwei Standorten Arbeit. Und dass du das Arbeitspensum eben schaffst, dann ist einmal das Wetter, wie geht das Jahr, habe ich genug Futter, ist eine Trockenheit. Aber natürlich auch die Produktpreise. Mhm. Geht sich das gut aus mit meiner Wirtschaft oder was ist, wenn der Preis komplett abfällt? Das sind einfach die Dinge. Und ein bisschen auch so, es gibt ja nicht nur wertschätzende Mitmenschen, sondern auch welche, die dann vielleicht sagen, bah, die Tierhalter tun nur die Tiere quälen und so. Das bricht mir oft ein bisschen mein Herz, wenn ich den ganzen Tag mich bemühe und mit Herzblut meine Tiere da versorge, oft sogar aufs Essen verzichte. Und dann legst du dich abends auf der Couch, die nach 10 Jahren noch immer wie neig ist, weil du nicht so oft abends. Und dann liest du die sozialen Medien, die Tierhalter sind quasi der Staatsfeind Nummer 1. Und das finde ich sehr schön. Und ich glaube, das rührt auch daraus, dass wir nicht mehr so viele Bauern sind. Folglich auch nicht mehr viele Leute, die einen Zugang haben. Früher hast du eine Oma, einen Onkel gehabt mit einem Hof oder so. Und die dann eigentlich gar nicht wissen so recht, um was da geht. Und das finde ich oft ein bisschen schade. Ja. Obwohl ich auch verstehen kann, wenn wer sagt, er ernährt sich komplett pflanzlich oder so. Aber es ist halt trotzdem schier, wenn es dann heißt, ihr seid Tierquäler.
Mhm. Ja, das verstehe ich.
Und gerade als Bauer schaust du wirklich, dass es deinen Tieren gut geht im Normalfall, weil ja die damit auch dein Einkommen dir ermöglichen. Die müssen gesund und fit sein, gell? Und ja, wir werden auch kontrolliert ständig. Ich sage immer, meine Kühe werden viel mehr kontrolliert wie meine Kinder, weil da schaut vielleicht maximal die Lehrerin oder der Arzt einmal drauf. Gell? Aber was die essen und wie die schlafen, wird gar nicht so geschaut wie bei meinen Tieren.
Mhm. Ja, und das ist ja irgendwie der Fokus von der Zucht, dass es eben eine Langlebigkeit ist, wie du vorher gesagt
ja,
hast.
Ja, absolut. Also, aber das weiß man natürlich nicht, wenn man nichts damit zu tun hat. Gell? Das ist auch klar.
Ja, klar, aber in deinem Fall ist es tatsächlich ja so.
Ja.
Und Andrea, bei dir was sozusagen, wenn du so einen Reality-Check machst, Arbeitspensum, habe ich jetzt schon gehört, ist das für dich auch ein Thema?
Ja, absolut, das Arbeitspensum, dass mir wirklich 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag schon relativ Gas geben. Und ja, du musst das in einer gewissen Zeit auch schaffen, wenn du deinen Tag auch selber einteilen kannst. Aber wir haben Pausen sind schon irgendwie rar. Mhm. Also, und vor allem, wenn du was Neues aufbaust, was schaffen willst, du musst dich noch viel mehr reinhängen. Und ohne Unterstützung von der Familie geht es sowieso nicht. Früher war ich sehr naiv, weil man denkt, ich brauche keine Mauer, die Landwirtschaft schaffe ich so auch. Aber ja, da muss ich schon sagen, da war ich naiv. Also da, umso mehr Leute natürlich, umso besser. Und auch das, dass die Kinder nebenbei einbringst, weil du musst deine Arbeit weitermachen. Die Tiere können genauso gemolken, versorgt. Auch mit Kindern hinten. Mhm. Krank sein ist ein schwieriges Thema.
Urlaub,
also wenn sie die Leute unterhalten, wenn ich halt auch in der Schule mit wo soll ich hinfahren, also das ist für uns kein Thema.
Ihr fahrt nicht auf Urlaub?
Nein.
Wir fahren wen? Maximal 3 Tage. Da haben wir einen guten Bekannten, der uns dann die Stallarbeit übernimmt. Aber da ist eben viel vor- und nachgelagerte Arbeit dann. Und das ist dann auch oft ein bisschen mühsam. Aber wir machen dann wieder viele Tagesausflüge und solche Sachen.
Okay.
Wir haben auch unser Haus umgebaut, damit wir es halt daheim dann toll und schön haben und auch ein bisschen mehr Wohnraum, weil wir haben ein sehr altes Haus gehabt, ein sehr kleines eigentlich, und das haben wir toll verbessert.
Ja, aber na klar, dann hat man mehr Fokus dort, wo man halt zu Hause ist. Und andere würden sagen, die leben und arbeiten ja eh im Paradies, die brauchen gar nicht mehr auf Urlaub fahren. Aber das gehört zur Wahrheit auch dazu, dass natürlich. Es halt, es ist nicht nur ein Job, sondern es ist halt das ganze Leben, was dort stattfindet, auch mit allen Konsequenzen. Hofheldin 2025, was waren die ersten Gefühle, die ihr dafür entwickelt habt jetzt, wie, also ihr habt euch ja beworben, dann war eine Jury-Sitzung, da war ich auch dabei in dieser Jury und dann jetzt heute ist es verliehen worden. Wie geht's denn da? So ganz schnell gefragt jetzt.
Ja, ich habe mich unglaublich geehrt gefühlt, weil ich habe damals eben bei diesem Casting bei der Jury so großartige Bäuerinnen kennenlernen dürfen, dass ich mir gedacht habe, boah, da habe ich jetzt gar keine Chance. Und umso mehr gefreut es mich und ich hoffe, dass wir, die vorderen Platzierten, die anderen Damen, aber auch die vielen tollen Bäuerinnen draußen, die sich noch nicht als Hofheldin beworben haben und das hoffentlich bald machen, weil sie sich redlich das verdienen, dass wir die würdig vertreten.
Und Freunde, Verwandte schubft es, weil ich hätte mich auch niemals selber beworben.
Hättest du also nicht? Nein. Wer hat das gemacht?
Mir hat die Frau Vizepräsidentin Maria Bein selber angerufen und da sagt, nein, das hätte ich mir nie getraut. Und ja, da war ich, finde ich, noch ein bisschen wie ein Film. Ein Märchen, ja. Noch nicht ganz realisiert. Aber es ist schon wichtig, dass man die Bayerinnen ein bisschen vor den Vorhang holt.
Ja, das finde ich auch. Das ist wichtig. Und das sind auch wirklich tolle Geschichten und tolle Lebensentwürfe, die man da kennenlernt. Dankeschön, dass ihr euch nach der ganzen Verleihung, ihr habt wahrscheinlich noch nicht einmal ordentlich was gegessen, für uns und für mich noch kurz Zeit genommen habt. Vielen Dank.
Sehr gern. Danke vielmals.
Dankeschön.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Ja, wenn ihr noch mehr zur Landwirtschaft und zu den Bäuerinnen lesen wollt, ich gebe euch noch die Geschichte aus der kleinen Zeitung noch dazu. Da sind auch noch ein paar Bilder dabei. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.